Diese Woche hat sich eins der bedeutendsten geschichtlichen Ereignisse in Leipzig wieder gejährt. Die Völkerschlacht. Wie man sich heute noch an die Schlacht erinnert und welche Orte es dafür gibt, darum geht es in der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Alexander Böhle, schön, dass ihr dabei seid.
Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
Der 18. Oktober 1813 war ein bedeutender Tag in der Völkerschlacht. Es kam zu einem entscheidenden Wendepunkt und die napoleonischen Truppen wurden zurückgedrängt. Jedes Jahr stellt der Verband Jahrfeier für die Völkerschlacht 1813 die Völkerschlacht nach. Der Verband besteht aus mehreren Vereinen, die unter anderem auch Museen unterhalten, die Ausstellungen zu dem Thema zeigen. Meine Kollegin Gloria Weimer hat mit dem Vorsitzenden Michael Kothe gesprochen und ihn zu Beginn gefragt, warum es auch nach über 200 Jahren eigentlich noch Nachstellungen dieser Schlacht gibt.
Ob genau so, weiß ich gar nicht, weil es sind 200 Jahre her. Es ist im Grunde genommen so, dass wir sagen, diese riesige Schlacht, die ja solche Opfer hinterlassen hat, in Leipzig-Region wahrscheinlich die größten Opfer, die es jemals gegeben hat, ist einfach wert zu erinnern, dass genau dieses Ereignis, dieser gigantische Krieg nicht vergessen wird. Das ist eigentlich der Punkt, warum wir diese Veranstaltungen durchführen. Und das sind ja nicht nur militärhistorische Veranstaltungen, sondern das sind Gedenkveranstaltungen, das sind zivilhistorische Darstellungen. Da verbinden sich also viel mehr als nur Militär.
Die Schlacht selbst, die ging ja vom 16. bis 19. Oktober 1813. Ordnen Sie vielleicht nochmal an der Stelle kurz historisch ein. Warum wird denn jetzt zentral eigentlich der 18. Oktober so als genau der Tag des Erinnerns angegeben? Weil in Leipzig gibt es ja beispielsweise auch die Straße des 18. Oktober.
Der 18. Oktober ist vielleicht in der Geschichte deswegen so eingegangen, weil an diesem Tag Napoleon Rückzugsbefehl aus Leipzig erteilte und damit die Schlacht verloren gab. Das ist vielleicht der historisch wichtigste Grund, warum der 18. Oktober vielleicht im Fokus steht. Für uns als Verband selber spielt das keine so große Rolle, sondern wir erinnern an alle Tage der Schlacht, weil auch alle Tage der Schlacht blutig waren und insofern gleichbedeutend sind.
Sie haben ganz am Anfang unseres Gesprächs auch gesagt, dass genau die Schlacht ist es wert, Ihrer Meinung nach, dass man daran erinnert, weil sie eben so historisch war. Und da schließt sich jetzt gleich meine nächste Frage an. In Leipzig sieht man ja auch diese Völkerschlacht sozusagen im Stadtbild. Also neben dem Völkerschlachtdenkmal hatte ich auch schon die Straße des 18. Oktobers erwähnt. Und es gibt auch Gedenksteine, die sogenannten Apelsteine. Jetzt mal von diesen offensichtlichen Dingen abgesehen, was würden Sie denn sagen, welche politischen Entwicklungen so eine nachhaltige Veränderung mit sich gebracht haben, die eben damals passiert sind im Rahmen dieser Schlacht?
Und das sind vielfältige Geschichten. Wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich in dieser Zeit, also mit der Französischen Revolution, auch das Zeitalter der Nationenbildung begann. Ja, das darf man nicht vergessen. Also diese Nationalstaatsbildung, die wir heute sozusagen kennen, geht im Grunde auf die Französische Revolution, die folgenden Ereignisse sozusagen zurück. Und das können wir jetzt als gut oder schlecht empfinden, dass natürlich die Nationalstaatsbildung auch in Deutschland letztendlich an Auftrieb gewann und dann ja 1870, 71 in der Deutschen Reichseinigung mit der Gründung des Deutschen Reiches mündete. Eine Geschichte. Wir haben aber genauso natürlich viele demokratische Entwicklungen. Und so kam es auch dann 1848, 1849 zur ersten Revolution in Deutschland, die mit der ersten Nationalversammlung zunächst für kurze Zeit mündete.
Und was würden Sie sagen, spürt man davon heute noch in Leipzig?
Das ist eine gute Frage. Das ist je nachdem, was Sie aus der Geschichte herausnehmen wollen. Ich stelle mir die Frage ganz anders, weil ich stelle mir die Frage, was haben wir gelernt aus Kriegsgeschichte sozusagen. Und das ist das, was eigentlich ein bisschen traurig einstimmt, dass wir trotz dieser gigantischen Schlachten und Kriege, die wir in den letzten 200 Jahren erlebt haben, dass eben genau dieser größte Lerneffekt bisher nicht eingetreten ist.
Das war meine Kollegin Gloria Weimer im Gespräch mit Michael Kothe. Sie haben darüber gesprochen, wie man sich in Leipzig an die Völkerschlacht erinnert. Und neben Nachstellungen von historischen Ereignissen gibt es aber auch noch andere Wege und Mittel, an die Geschichte zu erinnern. Denkmäler. Und wenn ihr den Leipziger Südosten durchquert, werdet ihr an einem Denkmal kaum vorbeikommen. Dem Völkerschlachtdenkmal. Schwer zu übersehen ist es jedenfalls nicht. Mit 91 Metern ist es das höchste Denkmal Europas. Es ist sicherlich das bekannteste Denkmal Leipzigs, das an die Völkerschlacht erinnert. Was viele aber nicht wissen, es gibt noch viel mehr Denkmäler in Leipzig, die an die gleiche Schlacht erinnern. Meine Kolleginnen Anne Römer und Emma Grammel haben sich auf die Spuren der weniger bekannten Denkmäler gemacht.
Leipzig und die Völkerschlacht, ja, das ist vielleicht wie Berlin und das Brandenburger Tor. Denn in Berlin besucht man das Brandenburger Tor und in Leipzig eben das Völkerschlachtdenkmal. Weniger bekannt sind zahlreiche andere Gedenktafeln und Erinnerungsstätten, die an die Schlacht vor rund 200 Jahren erinnern. Und genau die wollen wir uns heute anschauen.
Wir machen uns also auf den Weg zur ersten Station unseres historischen Stadtrundgangs. Mit der S-Bahn geht es für uns zuerst in den Leipziger Süden. In Konnewitz, unweit des S-Bahnhofs, steht ein sogenannter Apelstein. Insgesamt gibt es davon 50 Stück. Wir schauen uns heute Nummer 33 an. Ganz unscheinbar steht er an einer gut befahrenen Straßenkreuzung. Fast hätten wir ihn übersehen, der Stein wird von einem Haufen Blätter und abgeschnittener Zweige verdeckt. Erst nachdem wir diese ein bisschen auf die Seite schieben, können wir den Stein genau betrachten. Er ist ca. 1,20 Meter groß und besteht aus solidem Sandstein. Allerdings handelt es sich hierbei um eine Kopie des Originals. Die Inschrift gibt uns Auskunft über die Schlacht, die hier stattgefunden hat. Es handelt sich um napoleonische Truppen aus Polen und Frankreich, die hier gegen Österreich gekämpft haben. Geführt wurden sie unter anderem von dem Fürsten Poniatowski, der uns auf unserer Reise nochmal begegnen wird. Die Pfeile an der Seite des Steins verraten uns auch den Frontverlauf. Der ging nämlich von Norden nach Süden. Eigentlich ist das Ganze ziemlich interessant, aber es scheint von niemandem genau beachtet zu werden. Und auch uns fällt der Stein heute zugegebenermaßen zum ersten Mal auf.
Weniger unscheinbar ist dafür die große Statue im Park nebenan. Auf die stoßen wir nur ganz zufällig. Auf einem großen weißen Sockel thront ein zweiköpfiger Adler mit kleinen Kronen. In seiner Kralle hält er ein Schwert. Nach einem Blick ins Internet erfahren wir, dass es sich um den habsburgischen Doppeladler handelt. Der Blick des Adlers geht in Richtung der Feinde, also in diesem Fall zu den Franzosen. Auf einer kleinen Tafel am Fuß des Denkmals wird an das österreichische Militär und an die gefallenen Kämpfer gedacht. Fast so präsent wie die Tafel sind grünliche Färbungen, welche von einem halbherzigen Versuch zeugen, das Denkmal von Graffiti zu reinigen.
Aber für uns geht es auch schon weiter nach Reutnitz. Dort sind wir mit Pfarrer Tom Juk aus der russischen Gedächtniskirche verabredet. Und die ist jetzt wirklich nicht zu übersehen. Schon von Weitem kann man die goldene Kuppel im herbstlichen Sonnenlicht glänzen sehen. Und auch als wir vor dem großen Bronzetor stehen, staunen wir nicht schlecht. Der stufenartige Turm ist mit goldenen Engeln verziert und erinnert stark an eine typisch russische Basilika. Neben dem Eingangstor der Pfarrei hängen Gedenktafeln, eine auf Deutsch und eine auf Russisch. Sie erinnern an die 22.000 gefallenen russischen Soldaten, aber auch an alle anderen Opfer der Völkerschlacht. Über ihnen thront wieder dieser zweiköpfige Adler. Dieses Mal hat er aber einen Stab zwischen den Krallen und trägt nur eine Krone. Es ist der russische Doppeladler, der auch im Wappen Russlands wiederzufinden ist.
Länger betrachten können wir den Adler jedoch nicht mehr. Pfarrer Tom Juk wartet auf uns in der Pfarrei. Sie liegt im unteren Teil der Kirche und ist nur spärlich beleuchtet. An den Wänden hängen weitere russische Symbole. Eine Seite des Flurs wird von einem Gemälde geschmückt, welches Soldaten der Völkerschlacht zeigt. Pfarrer Tom Juk begrüßt uns eher zurückhaltend. Er führt uns in einen weiteren Raum. Dieser ist wenigstens nicht so dunkel wie der Flur. Überall liegen bunte Teppiche auf dem Boden und die Wände sind mit kunstvollen blauen Mustern verziert. Am Ende des Raums steht eine braune Holzwand, geschmückt mit Heiligenbildern. Davor steht eine Art Altar. So ganz wohl fühlen wir uns in dem Raum nicht. Wir setzen uns auf schmale Holzbänke, die an den Wänden stehen. Pfarrer Tom Juk erzählt zuerst etwas zögerlich, dann immer offener von der Bedeutung des Krieges für die russische Gemeinschaft.
Es waren nicht nur 22.000 Gefallenen, sondern es waren wirklich mehr Menschen, welche auch verwundet oder vermisst wurden. Wirklich ein schreckliches Ereignis.
Nach der Völkerschlacht hatte die Stadt Leipzig das Grundstück für die russische Gemeinde zur Verfügung gestellt. Ja, und dort entstand ein Ort zum Erinnern, Gedenken und Beten. Der Pfarrer betont auch den Unterschied zu den anderen Denkmälern.
Im Vergleich zu Völkerschlachtdenkmal ist die Kirche ein Ort, welcher betrachtet diese schrecklichen Kriegsereignisse von der Seite eines gläubigen Menschen.
Gedacht wird diesen Menschen hier unter anderem in Gedenkfeiern und Gottesdiensten, beispielsweise am 18. Oktober. Früher sollte ein Museum im unteren Teil der Kirche entstehen, erzählt uns Pfarrer Tom Juk. Der Erste Weltkrieg machte dem Plan aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt dient der untere Saal als Winterkirche, weil es im oberen Saal oft zu kalt ist für Gottesdienste. Pfarrer Tomjuk mag den Raum besonders gern wegen seiner gemütlichen Atmosphäre. Es sei ein guter Raum, um zu sich zurückzukehren, meint er. Am Ende unseres Gesprächs scheint er gesprächsfreudiger als zu Beginn und möchte noch etwas loswerden, was ihm als Russe wichtig ist.
Wir glauben fest daran, dass wir haben nicht nur uns Freiheit damals gebracht, sondern auch den deutschen Volk.
Wir haben das Gefühl, dass ihm das schon lange auf dem Herzen lag. Nach dem Interview wollen wir uns den Saal im ersten Stock ansehen. Er ist ein bisschen kleiner als gedacht, dafür reicht die Decke bis zur Turmspitze. Wir sind zuerst ein bisschen überfordert von dem ganzen Prunk, der uns entgegenblitzt. Die komplette hintere Wand ist vollgehangen mit Heiligenbildern, sogenannten Ikonen, wie wir später herausfinden. Ein riesiger Bronzekronleuchter, der über uns hängt, taucht den Raum in ein eher schummriges Licht. In der Ecke steht eine alte Frau hinter einem Tresen. Sie verkauft Souvenirs und Kerzen zum Anzünden. Wir fühlen uns hier ein bisschen fehl am Platz und auch etwas beobachtet, deswegen gehen wir nach kurzer Zeit schon wieder. Wir verlassen einen eindrucksvollen und geschichtsträchtigen Ort und machen uns auf den Weg zu unserer letzten Station.
Das sogenannte Brückensprengungsdenkmal befindet sich unweit vom Stadtzentrum, auch an einer belebten Kreuzung. Es steht umgeben von einem hohen Metallzaun zwischen zwei Bäumen. Und dahinter fließt der Elstermühlgraben. Auf dem quadratischen Denkmal thront eine Steinkugel, die von einer vergoldeten Flamme geschmückt wird. Die Geschichte hinter diesem Denkmal finden wir besonders spannend. Eigentlich sollte die Elsterbrücke nach dem Rückzug der napoleonischen Truppen am 18. Oktober 1813 gesprengt werden. Allerdings wurde der Sprengstoff im Getümmel zu früh gezündet und die Brücke wurde zerstört. Zahlreiche der zurückgebliebenen Soldaten auf der Elsterbrücke ertranken im Fluss. Darunter auch Poniatowski, auf den wir schon beim Apelstein gestoßen sind. So nahm die schreckliche Schlacht ein noch tragischeres Ende.
Zu Ende ist somit auch unsere Suche nach weniger bekannten Denkmälern der Völkerschlacht. Auch wenn wir schon oft an diesen Orten vorbeigekommen sind, so richtig aufgefallen sind uns die Denkmäler aber nie. Kein Wunder also, dass sie gerne vergessen werden, wenn es um die Völkerschlacht geht. Dabei finden wir ihre Geschichten mindestens genauso interessant.
Das waren meine Kolleginnen Anne Römer und Emma Gramel mit einem historischen Rundgang durch die Stadt Leipzig. Angesehen haben sie sich dabei Denkmäler für die Völkerschlacht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge kommt wie gewohnt nächsten Freitag. Bis dahin könnt ihr uns wochentags von 18 bis 19 Uhr auf UKW, DAB+ und im Livestream hören. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter Mephisto976. Für die redaktionelle Leitung dieser Sendung war Emma Gramel verantwortlich. Vielen Dank dafür. Unterstützt wurde sie dabei von Anne Römer. Ich wünsche euch noch ein entspanntes Wochenende. Mein Name ist Alexander Böhle und bis zum nächsten Mal.
Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.